guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi Ivo.
Hallo Marc, wie geht's dir?
Gut. Und dir?
Heute ist ein bisschen schwierig. Ich habe eben so eine komische Meldung angezeigt bekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Virus auf meinem Computer. Das wäre ärgerlich, wenn wir hier aufnehmen. Ja.
Dann sollten wir aber schnell loslegen, damit der Virus nicht so zuschlägt wie bei unseren drei Jungs
in der heutigen Folge.
Also, was erwartet uns? Natürlich unser allbeliebter Bob-Modus, dann einmal die Story-Zusammenfassung, dann Plan der Schurken, dann die Auffälligkeit der Fehler und Plotholes, dann persönlicher Bezug und Lieblingsstelle und dann Fazit. Let's go.
Bob-Modus
aktivieren.
Ja, rein geht's in die Folge. Der Name der Folge ist Angriff der Computerviren oder im englischen Original Fatal Error. Das ist, wir befinden uns ja hier immer noch in der Crimebuster-Ära. Und das ist dementsprechend natürlich wieder so ein ganz schlimmes Wortspiel. Das kann man nämlich übersetzen als entweder schrecklicher Fehler, also wirklich, aber in der englischen Sprache ist das dann wirklich sehr dramatisiert. Oder es ist halt einfach eine Computerfehlermeldung. Also dementsprechend wieder Doppeldeutigkeit, was das dann mit der Story zu tun hat, erklärt euch gleich der Marc. Geschrieben ist das Buch von G.H. Stone. Wir kennen sie bereits als Autorin. Sie war ist die Ehefrau von William Arden. Sie hat bereits die Fälle geschrieben, die gefährlichen Fässer und die Musikpiraten. Und das hier jetzt gerade ist dann der letzte Fall, den sie geschrieben hat. Und dieser wurde von Leonore Puschert übersetzt. Und das Cover, das stammt von iGarage. Wir haben einen grünen Hintergrund, davor eine blaue Computerdiskette. Und an die ganz Jungen unter euch, die nicht wissen, was eine Computerdiskette ist, die sieht aus wie das Speichersymbol, was die meisten Computerprogramme haben. Darauf hat man früher Daten gespeichert. Aber aus heutiger Sicht sehr wenig Daten. Damals war es viel. Und auf dieser Computerdiskette ist ein dreieckiger Warnaufkleber mit einem Totenkopf drauf. Und oben an der Diskette sieht man Flammen. Also es sieht aus, als würden aus der Diskette Flammen rauskommen. Und das Erscheinungsjahr des Original-US-Buches war 1990. Dann das deutsche Erscheinungsjahr der Übersetzung ist 1992 und unsere Hörspielfolge kam auch 1992 raus und die Hörspielfolge hat eine Länge von 49 Minuten und 29 Sekunden. Man kann sagen, für diese Crimebuster-Ära, in der wir uns ja jetzt gerade immer noch befinden, eine vergleichsweise kurze Folge. Und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir selbstverständlich unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Des Weiteren haben wir Kelly, Liz und Liz. Ich finde es ganz schwer, die beiden hintereinander auszusprechen.
Liz nenne ich
sie gleich. Liz, okay, ja, das passt besser.
Mhm. Ja.
Ich glaube, so wird sie auch in der Folge ausgesprochen. Manchmal
Korrekt.
Ist es schon fast ein Lys, aber das ist dann übertrieben. Ja, also diejenigen, die die weiteren Folgen kennen, die wissen, das sind die drei Freundinnen unserer drei Fragezeichen. Und dann müssen wir jetzt nochmal hier den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar ist das hier der letzte Fall der Crimebuster-Ära. Und nach der Veröffentlichung des amerikanischen Buchs hier für genau, also dieses Falles, dieses Buch, als das in den USA rauskam, hat der amerikanische Hauptverlag, der ja bis dahin immer alles veröffentlicht hat oder die Rechte an allen hat, hat die Reihe eingestellt. Also die Crimebuster-Reihe war ja schon der Versuch, die drei Fragezeichen-Reihe neu zu erfinden, einem erwachseneren oder jugendlicheren Publikum zuzuwenden, weg von Kinderbuchreihe hin zur Jugendbuchreihe. Und das hat aber alles nichts geholfen. Die Verkaufszahlen gingen immer weiter in den Keller und dann haben sie die gesamte Reihe eingestellt. Es gab noch zwei weitere Bücher, die in den USA eigentlich schon fertig geschrieben waren, die dann aber nie als Bücher in den USA veröffentlicht wurden. Die wurden dann beide später auf Deutsch zum ersten Mal veröffentlicht. Das passierte aber erst viele Jahre später, nämlich 2011. Und ja, nachdem dann die Reihe in den USA eingestellt wurde, hat aber der deutsche Verlag, nämlich Kosmos, die haben dann halt sich mit dem amerikanischen Verlag kurz geschlossen, haben besprochen, wie es weitergehen könnte, weil halt in Deutschland die Reihe mittlerweile halt einen wirklich gar nicht mal so kleinen Kultstatus erreicht hatte. Und in Deutschland wollte man das Ganze in Buch- und halt auch Hörspielform fortsetzen. Und dann kamen zum ersten Mal deutsche Autoren zum Einsatz. Dazu verliere ich dann aber auch wirklich in der nächsten Folge noch ein paar Worte. Was man noch sagen muss, ist, dass das hier, also die Folge, die wir heute besprechen, der erste Auftritt von Liz, sie heißt eigentlich mit vollem Namen Elizabeth und halt, ich krieg's wieder nicht hin, Liz ist, also die hier wieder, ne, die beiden Freundinnen von Bob und Justus. Und da noch eine kleine Randinfo. Eigentlich sollte in den amerikanischen Büchern diese Beziehung, die hier in diesem Fall zwischen Lys und Justus entsteht, direkt im nächsten Buch beendet werden. Aber das nächste Buch ist halt genau einer dieser beiden Fälle, die halt nie offiziell veröffentlicht wurden. Deswegen wussten am Anfang die deutschen Autoren nicht, dass diese Beziehung eigentlich nur für zwei Bücher gedacht waren. Und haben deswegen die Beziehung noch ein paar Folgen fortgesetzt, dann sind dann aber auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, das führt irgendwie zu nichts und haben dann halt auch diese Beziehung auslaufen lassen. Aber deswegen, wir in Deutschland haben eine längere Beziehung zwischen Justus und Liz als eigentlich in den USA geplant. So, und jetzt verliere ich hier keine weiteren Worte und wir beenden den Bob-Modus, gehen rein in den Story-Mode. Und Marc, erzähl uns doch mal, was hat's mit dieser brennenden Diskette auf sich?
Ja, ganz schön viel tatsächlich. Wir starten aber erstmal ganz am Anfang. Peter und Bob sind in der Zentrale, schrägstrich auf dem Gebrauchwagencenter, auf dem Hof, als Justus panisch an ihnen vorbeirennt, beziehungsweise auch, glaube ich, mit einem Auto drauf fährt. Ich weiß gar nicht, mit welchem Auto. Ist es mit dem LKW von Onkel
Titus? Es wird in der Folge nicht thematisiert, aber er hat ja noch ein Auto. Er hat doch selber mal eins gekauft vor 2-3 Folgen.
Was aber dann ja wieder nicht passt. Aber kommen wir da gleich zu, da haue ich vielleicht gleich nochmal einen rein. Auf jeden Fall rennt er an den beiden vorbei, panisch in die Zentrale und setzt sich sofort an den Computer. Und Justus erklärt den Jungs, dass sie sich ein Virus auf dem PC eingefangen haben. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, weil Justus wird da sehr ausführlich, ne, was ein Virus ist, wie das passieren kann, etc. pp. Also gefühlt 10 Minuten Monolog von Justus, was das ist. Ich übertreibe es mit 10 Minuten. Also es waren vielleicht 1,5 Minuten, aber es ist ein Monolog. Und dieser hat sich über halt eine Diskette eingeschlichen, die sie sich halt ausgeliehen haben. Und Bob ist natürlich darüber völlig fassungslos, da seine Geschichtsarbeit auf diesem PC drauf ist. Und auch diese ist leider Gottes weg. Zudem stellt auch noch Justus fest, dass alle Fälle, die sie mittlerweile nicht mehr in unserem Oldschool-Ordner-Archiv haben, sondern tatsächlich auch auf dem Rechner haben, alle Fälle, die sie dort dokumentiert haben, ebenfalls verschwunden. Und da erscheint eine Nachricht auf diesem Bildschirm, das Chaos grüßt, 5 Millionen Dollar oder sie werden samt den Daten gelöscht. Und da fällt Justus ein, dass er dass alles angefangen hat, als ein Kevin Collins ihn anrief, als dieser seine Diskette auch nicht mehr einlesen konnte, beziehungsweise ebenfalls diesen Virus auf dem Rechner hatte. Und Justus hatte da alles mit ihm gecheckt und es war dasselbe Chaos wie bei ihm jetzt auch auf diesem PC. Die Drohungen gelten also nicht in den drei Fragezeichen, das schließt Justus auch direkt daraus, das ist für mich auch so, okay, warum nicht? Begründung ist, jeder, der uns eine Drohung schickt, weiß, dass wir keine 5 Millionen haben. Ja gut, dann besorg sie. Also meistens werden ja solche Drohungen grundsätzlich höher angelegt, damit es einem wehtut, aber na gut. Ja, da klopft es auf jeden Fall an der Tür von der Zentrale und Kelly und Liz sind es. Und beide sind mit Peter und Bob verabredet. Da Peter aber noch nicht umgezogen ist, verschwindet der ganz schnell durch die Bodenluke. Wie ein Wunder ist er aber auch 30 Sekunden später irgendwie umgezogen und gewaschen direkt wieder an der Tür und klopft dort. Aber auch das brauchen wir nicht irgendwie zu thematisieren, ist für mich auch total strange. Auf jeden Fall, Kelly und Liz sind etwas genervt, da sie bereits halt mit Bob und Peter vor 30 Minuten verabredet waren. Bob erzählt den beiden, dass sie einen Notfall haben bezüglich des PCs und da kommt auch Peter wieder dazu. Und Justus hält die vier auf, indem er sagt, dass jede Menge Arbeit vor ihnen liegt und sie jetzt nicht mit Liz und Kelly zu einem Tennisspiel gehen können. Also sie wollten selbst spielen, nicht irgendwie zugucken, so habe ich zumindest interpretiert. Und zudem erfahren wir noch, dass die drei Jungs einen Programmierer haben namens Norton Rome. Auch Respekt, also ein kleines detektivisches Team haben einen eigenen Programmierer. So wird es zumindest gesagt. Man stellt dann nachher fest, okay, es ist nicht die eigene, aber dort war wahrscheinlich ein kleiner Fehler drin in der Namensgebung, beziehungsweise in der Gebung, was er sein soll. Dieser hat bei einem Treffen des Computerclubs ihnen eine Diskette überlassen. Also muss Nortons PC auch infiziert sein mit diesem Virus. Und Justus versucht, ihn anzurufen. Der geht nicht dran. Was machen wir natürlich? Wir fahren zusammen zum Haus von Norton. Und vorher futtert Justus noch schön lecker Erdnussbutter. Liz und Kelly sind sauer und düsen halt ab. Und da ist es halt. Ich glaube nämlich nicht, dass es sein Auto ist, weil er hält ja Bob und Peter auf, beziehungsweise cancelt diese Verabredung, die sie eingegangen sind, indem er sagt, einer muss mich dahin fahren. Also, glaube ich, dass es nicht sein Auto war. Ist ja auch eigentlich Jacke wie Hose, aber vielleicht auch kleiner Fehler. Bei Norton angekommen, der wohnt in einem Apartment, in einem kleinen Wohnkomplex und da fällt den Jungs auf, dass der Briefkasten von Norton komplett überquillt, also scheint er schon eine Zeit lang nicht da gewesen zu sein. Die Jungs klingeln beim Hausverwalter, wird erst gesagt, das ist aber danach Hausverwalterin, und man hört den Hund halt bellen. Der hört sich auch schon ziemlich groß an, das Bellen, also bedrohlich, scher, sage ich jetzt mal, und da hört man eine Dame, die nach dem Hund ruft, dessen Name Monster ist. Justus wird sichtlich nervös und als die Tür aufgeht, wird Justus von dem Hund zu Boden gerissen. Das liegt aber daran, dass Justus halt nach wie vor nach Erdnussbutter riecht und der Hund voll auf Erdnussbutter steht. Und wir wissen ja schon ein bisschen in der Vergangenheit, Justus ist nicht so der Hundefan. Tatsächlich, also er hat da mit größeren Hunden definitiv ein bisschen Probleme. Von daher wird er da auch nervös und findet das jetzt nicht so geil, dass er da abgeschleckt wird von dem Hund. Sie fragen nach Norton und die Dame teilt halt mit, dass sie bereits die Dritten sind, die heute nach ihm fragen. Einer davon hat einen roten Parker an und die Dame weiß nur, dass Norton verreist sein sollte oder er wollte verreisen und die Jungs gehen zurück zu der Wohnung von Norton. Und durch die Fenster sehen sie, dass alle Zimmer komplett durchwühlt sind, also sieht schwer nach einem Einbruch aus und da öffnet sich plötzlich ein Fenster und der Mann mit dem roten Parker springt raus. Rennt zum Auto und haut ab. Die Jungs fahren daraufhin halt zurück zur Zentrale. Dort stellen sie halt den Plan auf, dass die Firma, in der Norton arbeitet, aufzusuchen. Und es handelt sich um eine Film- und Werbungsproduktionsfirma, so nenne ich es jetzt erstmal. Und dort ist er als Programmierer tätig. Dort angekommen merken sie, dass der Komplex mit einer sehr hohen Mauer sehr, sehr sicher abgeschirmt ist. Auch Zutrittskontrollsystem und sowas haben sie da wohl. Und während sie an der Mauer langlaufen, hören sie Hilferufe. Sie beschließen, den per Räuberleiter über diese Mauer drüber, um den Hilferufen quasi zu helfen. Kann man das so sagen? Klingt irgendwie blöd. Aber auf jeden Fall demjenigen, der da nach Hilfe schreit, zu helfen. Und sie sehen zwei mit brauner Masse überzogene Menschen kämpfen. Und daneben eine schwarze, schleimige Masse. Und dieser Schleim schreit um Hilfe tatsächlich. Und da taucht eine Dose auf und fängt an, einen Slogan zu singen. Und das ist übrigens die Stimme von Peter. Also der Synchronsprecher, ne? Der Jens, ich kann den Nachnamen hier richtig aussprechen. Waschtreck, ist das richtig?
Ja, ich glaube, Wawocek oder so in der Richtung. Es ist schwierig, genau. Aber.
Der singt auf jeden Fall diesen Slogan. Und gleich darauf kommt ein Herr und beschwert sich darüber, dass die Jungs in eine Aufnahme geplatzt sind und dass er weiß, dass sie hinter der grünen Mana her sind. Wir kriegen noch vom Justus erklärt, dass das eine Werbefigur ist und die Jungs sind aber auch sichtlich verwirrt und klären aber auf, dass sie wegen den Schreien, also den Hilferufen, und über die Mauer sind und eigentlich auch Norton Rome suchen. Der Herr stellt sich vor, es handelt sich um Silas Eck, der Produzent der ganzen Firma, und Eck führt die Jungs in sein Büro. Dieses ist voll von Technik bzw. von PCs. Sie unterhalten sich anfangs noch über die Technik in den Filmen. Und danach erfahren sie, dass Norton im Urlaub ist und die Jungs sollen doch das da lassen, was sie ihm mitgeben wollen, beziehungsweise mit ihm besprechen wollen, eine Notiz oder sonst was. Und Peter meint darauf, dass das er bestimmt nicht wolle. Und Justus stellt aber daraufhin fest, dass die Computer bereits alle von Viren befallen sind in dieser Produktionsfirma. Er hat gesehen, dass die überall alle auf dem Bildschirm derselbe Fehler erscheint wie in der Zentrale. Das findet Eck nicht so cool, dass er da Justus einfach so einen raushaut. Und will die Jungs eigentlich gerade rauswerfen. In dem Moment explodieren alle PCs oder Computer in diesem Büro und es entsteht ein Riesenfeuer. Naja, Riesen ist vielleicht übertrieben, aber es entsteht ein Feuer. Man hat zumindest den Eindruck, dass da voll die Panik entsteht. Ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Flämmchen. Die Jungs fangen halt sofort mit dem Löschen an, mit den Feuerlöchern. Und zudem alarmieren sie noch die Feuerwehr. Und Justus rät dann Eck, nachdem alles gelöscht worden ist, dass der Computer von Fachmännern halt irgendwie mal alles durchsucht werden sollte wegen diesem Virus und dass die Explosion durch diese Viren entstanden sind. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, ich weiß, das wird noch ein Evo-Part, von daher halte ich da jetzt meinen Mund. Eck ist im ersten Moment wieder angefressen und Justus unterbricht ihn aber und sagt, dass es für das Unternehmen nicht gut wäre, wenn sowas halt an die Öffentlichkeit gerät. Und da ist aber eine Frage für mich, ich meine, die Feuerwehr kommt. Also, die wissen es ja auch. Und soweit ich weiß, hat ein Feuerwehrmann keine Schweigepflicht.
Ja, aber das ist die Werksfeuerwehr. Ah. Der ruft, ne, hey, holt die Werksfeuerwehr.
Okay, also das heißt gar nicht mehr
von Unternehmen selbst.
Okay, ja gut, dann ist das schon wieder in Ordnung. Das stimmt auf jeden Fall Eck milde und er zeigt den Jungs das gesamte Unternehmen. Und während der Führung erfahren wir, dass die Firma nicht nur Werbespots macht, sondern auch einen Kinofilm für Cosmic Track, so verstehe ich es. Ich finde das super schwierig zu verstehen, um was es, wie dieser Filmtitel heißt. Ich meine Cosmic Track zu verstehen. Ist das so richtig?
Es ist echt sehr schlimm vor sich hingenuschelt. Ja. Aber ich habe das auch so verstanden, ja. Ich sag jetzt einfach mal, wir liegen richtig.
Okay, alles klar. Darum handelt es sich auf jeden Fall ein Film, der auch Kelly und Liz sehr, sehr krass feiern. Zumindest die Hauptdarsteller feiern die beiden. Und Eck zeigt ihnen dazu eine große Rakete im Maßstab 1:1. Also das ist wohl ein Riesending. Und die Jungs klettern in diese Rakete rein und sind enttäuscht, da sie halt von innen hohl ist. Und in dem Moment stürzt diese Rakete auch ein und die Jungs können sich gerade so noch retten. Justus stellt fest, dass die Rakete bewusst so gebaut wurde, um halt einzustürzen. Eck bestätigt dies auch, aber allerdings halt natürlich erst während den Dreharbeiten und nicht während da irgendwelche Leute drin gucken oder sich umschauen dürfen. Justus möchte wissen, wer auf den Schalter gedrückt hat, damit sie einstürzen kann und während die Jungs darin sind. Da sieht Justus in dem Moment auch den Mann wieder mit dem roten Parker. Sie rennen ihm noch hinterher, aber auch diesmal kann er wieder entkommen, so heißt es richtig. Und nun möchte Eck wissen, was da los ist und er bekommt die Geschichte mit dem Einbruch bei Norton und dass der Mann aus dem Fenster sprang und Justus überreicht die Visitenkarte. Eck zieht daraufhin seine Geldbörse aus der Hose und dabei fällt ein Zettel raus, den Justus aufhebt und auf diesem Zettel steht dieselbe Nachricht auf diesem Monitor, also von wegen hier, ne, 5 Millionen, ansonsten wird alles gelöscht, plus die Person gelöscht. Und Justus haut dann raus, dass Eck bzw. das Unternehmen von Norton erpresst wird und warum Eck die Wohnung von Norton durchwühlen lässt. Das weist Eck erstmal von sich. Das Problem ist aber, dass die Hausverwalterin oder Vermieterin, wie wir sie jetzt immer nennen möchten, den Jungs auch Eck quasi beschrieben hat. Und von daher wusste Justus von Anfang an, dass Eck auch einer der drei waren, die schon beim Norton zu Hause oder zumindest was durchsucht haben. Eck lenkt ein auf der Grund der Tatsache und teilt den Jungs mit, dass sie die 5 Millionen bezahlen werden. Und als Gegenzug erhält Eck den Virus-Killer. Nennt man das tatsächlich so? Ich bin ja nicht so ein Computer-Nerd, aber nennt man das Virus-Killer? So ein Programm?
Ja, gibt auch Antivirus, ne? Ja. Also es gibt verschiedene Begriffe, aber ja, also gerade im englischsprachigen Raum ist Virus-Killer ein Begriff. Okay,
gut. Ich möchte zudem, dass sich die Jungs halt raushalten, da der Schaden, wenn sie den Virus-Killer nicht bekommen, weitaus höher als 5 Millionen ist. Und da hört man eine Dame im Hintergrund nach Eck rufen und die Dame führt die zwei Schauspieler Jan und Lys hinein und beide spielen die Hauptrolle in dem Cosmic Track Film und Eck stellt die Jungs den Schauspielern vor. Eck erklärt den Jungs auch, dass Lys hochintelligent ist, sie nur aufgrund des besseren Vermarktens das Dummerchen spielen muss. Für mich kommt sie gar nicht so rüber wie ein Dummerchen, also das wirkt nicht einmal so, warum das so erklärt wird, kein Plan. Und ihr Bruder teilt dann auch noch mit, dass Lys einen Sammeltick hat. Sie sammelt alles über Wissenschaft. Das ruft natürlich unseren Justus auf den Plan, der auch sowas sammelt und beide kommen in ein Gespräch und hauen sich dort wissenschaftliches Wissen um die Ohren, was etwas wie ein Flirt klingt. Na, nennen wir es mal so. Es ist wie drücke ich das jetzt milde aus, ohne irgendwie Shitstorm zu erlangen? Nee, wir lassen es. Also auf jeden Fall flirten sie miteinander. Und Eck möchte, dass Jan und Lys den Jungs den Club des Todes zeigt. Das ist eine große Halle voll mit Requisiten aus Fantasyfilmen. Und dort in diesem Raum schenkt Lys den Jungs kleine Filmfiguren bzw. Nachbildungen von Jan und ihr. Da kommt Eck und holt Jan und Lys zu den Dreharbeiten ab. Und dabei regt er sich auf, womit er seine Zeit verschwenden muss. Damit meint er nämlich, dass seinen Mitarbeitern Essen gestohlen wurde. Und Justus möchte noch was wissen, worauf Eck mit dem Satz dann bleibt, ihr noch irgendwie antwortet. Also auch vor allen Dingen dann seine Reaktion, wie ihr bleibt noch. Also eigentlich will er, dass er verschwinden. Und Peter und Bob erschrecken sich daraufhin, sehen auf die Uhr und stellen fest, dass sie das Date mit ihren Freundinnen verpasst haben. Schon das zweite, super schlecht, auch da zusammengeschnitten, finde ich irgendwie. Also das ist so bababam. Und die Cuts sind ultra schlecht. Also du merkst halt, dass da ein fetter Cut drin ist. Und Eck bekommt das noch mit und gibt den beiden Freikarten fürs Kino, damit sie halt die Freundin wieder beruhigt bekommen. Eck bittet dann noch darum, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt, nochmal, worauf Justus den Fall tatsächlich zurück an Eck gibt und somit eigentlich der Fall erledigt ist. Finde ich auch total strange. Also das wirkt für mich total weird. Diese Szene von wegen, ja, okay, Herr Eck, wir geben den Fall wieder an Sie zurück. Vor allem an Sie zurück. Ich find's blöd, aber gut. Zurück auf dem Schrottplatz ist von Kelly und Liz nicht zu sehen. Und Justus kann nicht verstehen, warum die Jungs so einen Stress sich überhaupt antun mit Freundinnen. Und Bob erwidert darauf, dass man eigentlich deutlich sehen konnte, dass Justus auch mit Liz geflirtet hat und dass sich da irgendwas anbandelt. Peter geht danach in die Zentrale und ruft Kelly an. Er versucht ihr zu erzählen, dass sie halt Jan und Lys kennengelernt haben. Das glaubt Kelly nicht und legt einfach auf. Danach versucht Bob nochmal bei Liz und ihm blüht dasselbe. Also auch die beiden Damen sind sehr, sehr angefressen, was man auch natürlich ein bisschen verstehen kann. Justus freut das, weil damit können sie nämlich den Fall weiter bearbeiten. Das wiederum verwundert natürlich Peter und Bob, da Justus ja den Fall quasi wieder zurückgegeben hat. Justus erwidert, ja, das Schnüffeln nach oder für Eck, das haben wir zurückgegeben oder das Aufklären, aber wir sind ja selbst davon betroffen, von daher werden wir weiter ermitteln. Da sieht Bob auf der Überwachungskamera den Mann mit dem roten Parker auf dem Hof. Peter geht über die Bodenluke halt wieder raus und die Jungs schnappen sich ihn tatsächlich und es handelt sich um Branson Barr. Er hat heute Norton noch auf dem Gelände der Firma gesehen, also der Produktionsfirma. Und er ist wie Norton Programmierer in dem Unternehmen, was zufällig noch einen Namen hat, nämlich Oracle. Da hauen sie dann auf einmal, also das ist ein anderer Name, ne? Die sagen ja am Anfang einen Namen, den ich nicht verstehe, darum habe ich ihn bis jetzt nicht genannt. Und jetzt hauen sie einfach nochmal Oracle raus. Für mich auch strange, warum das Unternehmen zwei Namen hat. Er war mit Norton befreundet und beide haben halt ein Spiel entwickelt. Und Barr zog sich aber dann da raus, als er merkte, dass Norton, was Norton vorhat, also ein bisschen noch durchdrehte. Und Norton nannte sich immer wieder ein Genie und dafür würde er zu wenig bezahlt bekommen. Und daraus entwickelte er den Plan, Oracle halt mit den Viren zu erpressen. Barr wollte das Virenkiller-Programm selbst halt schreiben, was ihm aber nicht gelang. Und darum suchte er halt bei Norton die Wohnung durch, um halt das Killer-Programm vielleicht auf einer Diskette zu finden. Aber auch das war nicht der Fall, hat nichts gefunden und er war auch halt sehr, sehr auf dem Trichter, Norton unbedingt zu finden, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Nun ist es für Justus klar, dass Norton auf dem Gelände von Oracle ist und er auch die Rakete einstürzen lassen hat. Also lautet der Plan, Barr und Justus verstecken sich auf dem Firmengelände und Peter und Bob beschatten Eck und beide Gruppen nehmen halt die Walkie-Talkies mit. Naja, und nun geht es eigentlich relativ schnell, muss ich wirklich sagen, weil Justus und Barr sehen, wie Norton auf das Gelände fährt. Und das Besondere daran ist, tatsächlich von hinten heran, also durch einen Feldweg, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und es öffnet sich ein selbstgebauter Mechanismus, und zwar der Zaun öffnet sich einfach. Also hatte Norton da irgendwie ganz schön viel Mühe reingesteckt, das so hinzukriegen. Der parkt dann auf dem Gelände, legt noch eine Plane über sein Auto, damit das nicht entdeckt wird. Und Justus und Bar wollen halt raus, um besser halt zu sehen, wo Norton halt hin verschwindet, laufen aber Norton tatsächlich direkt in die Arme. Norton ist auch noch bewaffnet und führt die beiden halt in sein Versteck. Dies liegt unterhalb, per Geheimgang zu erreichen, unter dem Club des Todes oder Club Bat, wie sie ihn nennen. Norton erklärt uns seinen Plan, den wir ja eigentlich ja schon von Anfang an wissen, was jetzt ist, aber wir kriegen es da auch nochmal gesagt. Plus, dass er auch das Essen halt gestohlen hat von den Mitarbeitern, um sich dort halt wochenlang, monatelang, whatever, zu verschanzen, bis die Ermittlungen bzw. die Fahndung nach ihm eingestellt werden. Und Justus erzählt ihm dann aber, dass daraus nichts wird, denn Justus und Bar werden natürlich gesucht. In dem Moment stürmen Peter und Bob rein, überwältigen Norton und der Fall ist vorbei. Dann haben wir einen größeren Cut. Die Jungs waren nämlich in der nächsten Szene mit Eck, Jan und Lys am Kino verabredet, in dem die Premiere des neuen Films halt stattfindet. Also wo Jan und Lys natürlich die Hauptdarsteller sind. Und zudem tauchen auch Kelly und Liz auf und sind überrascht, dass die Jungs tatsächlich nicht gelogen haben. Also sie kennen Jan und Lys. Zudem sagt dann Liz auch noch, dass Eck ihr gesagt hat, dass das alles stimmt. Und da denke ich mir, wann hat sie denn mit ihm gesprochen? Also, wann hatte Liz Kontakt mit Eck? Ist so eine Frage. Und jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen blöd. Da taucht nämlich Monster mit der Hausverwalterin tatsächlich im Kino auf. Und Monster überfällt Justus schon wieder. Und Liz sagt aber, dass sie froh ist, dass Justus ein Tierfreund ist. Denn nur Tierfreunde dürfen auch ihr Freund sein. Und dieses ihr Freund sein klingt schon so wegen Pärchen, nicht Befreundet, sondern tatsächlich Beziehung. Peter sagt dann nur, Justus, unser Tierfreund, und ich glaube, da kommen lustige Zeiten auf uns zu und es entsteht eine milde Schlusslache, sage ich jetzt mal. Und das war's.
Yes, dann erstmal vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, mache ich weiter mit dem Evil Masterplan. Also jeder, der die Folge gehört hat, hat den schon relativ früh durchschaut. Der ist nämlich gar nicht so masterplanig. Der ist, es geht um Norton Rome. Also er ist der Übeltäter in der Folge. Er ist Angestellter hier bei der Firma Oracle als Programmierer. Und er sieht sich selbst wegen seines großen Talents am Computer als unterbezahlt und vor allem zu wenig wertgeschätzt. Mit seinem Freund Branson Barr zusammen entwickelt er Computerspiele, wobei seine Computerspiele wohl irgendwie auch was mit Computerviren zu tun haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ja, aus Frust kommt er dann halt auf die Idee, sein Arbeitgeber, also seine Firma da mithilfe von seinen selbst entwickelten Computerviren zu erpressen. Er lädt den Virus dann auf mehrere Computer oder vielleicht sogar das ganze Netzwerk der Firma hoch. Und ja, auf den betroffenen Geräten wird dann überall diese Erpressungsnachricht angezeigt. Und naja, irgendwie Norton Rome ist aber auch weiterhin anderweitig privat aktiv. Er hilft auch diesem Computerclub, bei dem ja Justus am Anfang auch dabei ist. Und dort hat er anscheinend die falsche Diskette mitgenommen und deswegen halt auch irgendein Computer da bei dem Computerclub und auch den Computer von den drei Fragezeichen der Zentrale infiziert mit diesem Virus, anscheinend aus Versehen. Nachdem Rome den Virus halt auf die Computer seines Arbeitgebers hochgeladen hat, versteckt er sich im geheimen Keller der Firma. Und er entdeckt die drei Fragezeichen, als diese gerade von Mr. Egg durch die Firma geführt werden und lässt die Rakete, in die drei Jungs einsteigen, einstürzen. Was er damit bezwecken will, keine Ahnung, weil es ist immerhin eine Filmkulisse, also die ist jetzt nicht so gebaut, dass die jetzt wirklich lebensbedrohlich ist, aber naja, er hat sie halt einstürzen lassen. Er lässt sich später dann von Silas Egg, also dem Geschäftsführer, das Lösegeld übergeben und will sich anschließend dann für eine relativ lange Zeit in diesem Geheimkeller verstecken. Auf dem Weg dahin treffen ihn Justus und Branson, also Branson Barr, und er bedroht beide mit einer Waffe und bringt sie mit in diesen Geheimkeller und will sie da anscheinend auch längere Zeit einsperren. Und dann kommen aber Peter und Bob zu Hilfe, ne? Also das ist dann das Finale und da ist er auch eigentlich sofort überführt. Und das ist auch schon der ganze Plan, also mehr ist es einfach nicht. Während der Folge habe ich immer drauf gewartet, so okay, wann kommt jetzt der Twist, wann wird's denn wirklich mal interessant, ne? Wo ist jetzt die Genialität? Ja, Surprise, es gibt einfach keine. Und da habe ich natürlich mehrere Fragen an seinem Plan. Und die größte Frage ist halt einfach, warum gibt er sich selber zu erkennen? Also warum tritt er offen vor Silas Eck auf und zeigt ganz klar, hey, ich bin derjenige, der dich und deine Firma hier erpresst. Und er hätte ja auch genauso gut weiterhin ganz normal seiner täglichen Arbeit nachgehen können, so tun können, als hätte er damit nichts zu tun. Und dann würde auch gar nicht erst nach ihm gefahndet werden. Dann hätte er das Geld zwar absahnen können, das hätte er auch durch einen Mittelsmann sich bringen lassen können oder irgendwo in einem toten Briefkasten oder was auch immer die Übergabe stattfinden lassen können. Dadurch hätte er aus meiner Sicht zumindest größere Erfolgschancen. Aber anscheinend hat ein Norton Rome auch ein ordentliches Ego-Problem und muss deswegen allen zeigen, seht her, ich war das. So, das dazu. Kommen wir direkt zu den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und als allererste Auffälligkeit, wir haben in dieser Szene, ne, es geht um Computer, es geht um Computerviren. Und wir haben mehrere Szenen, in denen mit Computern gearbeitet wird. Und wir haben jedes Mal den gleichen, schlechten, alten Computersound, den wir auch schon in anderen Folgen hatten, den wir auch da jedes Mal kritisiert haben. Also da muss man einfach sagen, die Computersounds der alten Europa-Hörspiele, wir sind keine Fans, muss man so zu sagen. Dann als nächste Auffälligkeit haben wir die drei Mädels, sage ich jetzt einfach mal. Also hier eine Kelly, eine Liz und eine Lys. Und ich finde alle drei wahnsinnig schlimm dargestellt in der Folge. Ne? Also Kelly und Liz hacken ja gefühlt nur auf den drei Jungs rum und haben auch gar kein Verständnis dafür, dass die Jungs da ihrem Detektiv-Hobby oder ihrer Berufung nachgehen wollen und halt auch eben quasi Schaden abwenden wollen. Und Lys wiederum ist hier auf so eine ganz weirde Art nerdig. Und gerade dieser Flirt mit Justus, der ist so unangenehm. Also da als Zuhörer mit dabei zu sein und das mitzubekommen, wirklich unangenehm. Und dann, das nächste, was ich mir hier aufgeschrieben habe, für mich wirkt es so, als hätte die Autorin, ne, also G.H. Stone, in den Nachrichten in den 90er Jahren oder vielleicht auch ne, irgendwie 89 oder so gehört, was denn die Bedrohung der schrecklichen Computerviren ist und zu was diese Computerviren alles in der Lage sind. Und daraufhin hat sie dann jetzt hier dieses Buch geschrieben und eigentlich hat sie keine Ahnung von Computerviren. Wahrscheinlich noch nicht mal wirklich Ahnung von Computern allgemein. Also weil es wirkt für mich gerade wirklich so, als hätte 1990 jemand das Wort Computervirus gehört, dann einmal kurz das Lexikon aufgeschlagen, nachgelesen, was ist ein Computervirus und dann darum herum einen Fall geschrieben. Aber eigentlich keine wirkliche Ahnung von der Materie. Weil vieles, was hier passiert oder was den Computerviren zugeschrieben wird, ergibt so einfach keinen Sinn. So, das mal hier vorne weggeschickt. Jetzt starten wir zum ersten Mal richtig in die Folge rein. Es geht um die erste Szene. Justus kommt panisch auf einen Schrottplatz gefahren, checkt den Computer, stellt fest, oh shit, wir haben einen Virus. Und dann liest er nacheinander alle Disketten an diesem Computer ein und will checken, ob die Dateien da drauf beschädigt sind oder nicht. Und hier mal kurzer Tipp an alle Leute, falls sie jemals ein Computervirus haben, bitte nicht irgendwelche Speichermedien daran anschließen. Weil das ist ein ziemlich guter Weg, sich alle gespeicherten Dateien kaputt zu machen. Falls auf einer dieser Disketten wirklich ein Virus drauf war, dann sollte man den möglichst isolieren, also nicht alle anderen Disketten oder jetzt halt, ne, heutzutage würde sowas über USB-Sticks oder Festplatten oder sowas stattfinden, nicht alle anderen Disketten einlesen, USB-Sticks anschließen, was auch immer. Das ist wirklich so ungefähr das Dümmste, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Computer einen Virus hat. Wir bleiben in der gleichen Szene. Da habe ich nämlich mal eine Frage. Justus sagt, sogar unsere Detektivdatei ist beschädigt. Was zur Hölle ist denn bitte eine Detektivdatei? Hast du da eine Ahnung?
Keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich habe es ja so interpretiert, dass das alle ihre Fälle sind, die da irgendwie hinüber sind.
So ein bisschen das Archiv, genau, quasi, ne? In digitalisierter Form. Also habe ich auch so interpretiert, aber irgendwie wird es nicht so richtig in der Folge ausgesprochen. Deswegen keine Ahnung. So, dann, wir bleiben noch in der Szene, allerdings ein bisschen später, nämlich Kelly und Liz kommen mit dazu, meckern rum, dass ihre Jungs mit ihnen kein Tennis spielen. Und Liz spricht Bob an und sagt dann direkt im nächsten Satz, sie hat gerade mit Bob gesprochen und hat ihn auch gerade beim Namen genannt. Und dann im nächsten Satz kommt: Hör auf, Erdnussbutter zu essen. Wolltest du nicht eh eigentlich abnehmen? Und das klingt halt einfach in der Szene so, als hätte sie das zu Bob gesagt im Verlauf der weiteren Szene, nämlich mit der ganzen Situation mit Monster, finden wir aber heraus, nee, sie meinte aber eigentlich Justus. Also das ist halt einfach in der Situation total missverständlich. Dann kommen wir zu einer weiteren Szene, nämlich die Szene, in der die Jungs die Hilferufe bei der Firma hören, aufs Gelände kommen und halt mitten in diesen Werbedreh reinplatzen. Und da muss man halt auch mal wieder sagen, diese Geräuschkulisse von diesem Werbedreh und dann vor allem dieser komische Jingle mit dieser Computerstimme oder was das darstellen soll, auch so unfassbar schlecht gemacht. Also auch hier wieder sehr, sehr, sehr unangenehm, das mithören zu müssen. Ich gehe ein paar Stellen weiter. Und zwar erklärt Silas Eck, also der Geschäftsführer, erklärt den Jungs, wofür sie in seiner Filmfirma so viele Computer brauchen. Nämlich er nennt die als Beispiel Krieg der Sterne. Besser bekannt als Star Wars. Und da wird gesagt, früher hat man da so kleine Modelle genommen und dann drumherum wird so ein bisschen mit Computer animiert und dadurch sieht's echt aus. Und diese Sachen, die er über Star Wars sagt, die stimmen. Also das sind echte Film-Facts. Und was ich noch ganz spannend finde, das deutsche Buch und halt auch eben hier die Hörspielfolge sind ja 1992 rausgekommen, also exakt ein Jahr vor Jurassic Park. Und Jurassic Park gilt als absoluter Meilenstein, was CGI, also Computer Generated Imagery, also am Computer bearbeitete Bilder oder halt Modelle angeht. Und das hätte ich so spannend gefunden, wenn diese deutsche Folge einfach ein Jahr später rausgekommen wäre, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem Jurassic Park rausgekommen ist, muss man über Jurassic Park sprechen, wenn es um eben halt CGI, also genau diese computergenerierten Bilder geht. Ist einfach so ein absoluter Meilenstein. So, nächste Szene. Die Jungs sind bei Silas Eck im Büro und sie haben hier gerade über die ganzen Computersachen und Filme gesprochen und auf einmal explodieren die Monitore. Und ein Feuer bricht aus. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es Justus ist, aber irgendjemand ruft, dass der Virus ja daran schuld ist. Das ist aber totaler Quatsch. Also Computermonitore, erstens mal grundsätzlich, die explodieren nicht einfach so. Und ein Computervirus kann das auch nicht verursachen. Also ein Computervirus kann Dateien durcheinander bringen, aber er kann nicht dafür sorgen, dass ein angeschlossener Monitor, dessen einzige Aufgabe es ist, das darzustellen, was in dem Computer passiert, also berechnet wird und so weiter, dass die explodieren. Es funktioniert einfach physikalisch nicht. Und selbst wenn wir akzeptieren würden, dass in der Welt der drei Fragezeichen Computerviren dazu in der Lage sind, Monitore explodieren zu lassen, selbst dann ergibt es keinen Sinn, weil wir ja im späteren Verlauf der Folge wissen, dass Norton Rome, also derjenige, der die Viren auf die Computer aufgespielt hat, der versteckt sich im selben Gebäude, aber im Keller. Der will doch nicht, dass da ein Feuer ausbricht. Der will doch auch überhaupt nicht, dass die Firma abfackelt, weil er versucht, die ja gerade zu erpressen. Also es macht einfach keinen Sinn. Und was auch keinen Sinn macht, ist der nächste Fact, nämlich Silas Egg trägt einen Zettel mit sich rum, den er dann auch aus Versehen fallen lässt. Und auf diesem Zettel steht diese Erpressernachricht. Warum hat er die auf dem Zettel? Hat er sich das abgeschrieben oder was? Weil der Virus selber, der sorgt nur dafür, dass diese Erpressernachricht auf dem Monitor angezeigt wird. Wie zur Hölle kommt, also wie kommt diese Nachricht auf einen Zettel, den Silas Egg dann bei sich rumträgt? Aus meiner Sicht die einzig logische Erklärung, Silas Egg hat so ein schlechtes Gedächtnis, dass er sich die Erpressernachricht aufschreiben muss, damit er nicht vergisst, dass er ja gerade erpresst.
Die drei Wörter.
I don't know. Ja, richtig, genau. Ja, dann müssen wir auch mal auf Norton Rome zu sprechen kommen, also den tatsächlichen Bösewicht der Folge. Hier in der Hörspielfolge wird der nur sehr kurz beschrieben. Im Buch ist das ein längerer Part. Und der wird beschrieben als wirklich das absolute Klischee eines Computernerds. Also er soll relativ fettleibig sein, eher klein gewachsen, sehr blass. Ich glaube auch eine besonders unreine Haut, ungepflegt, nicht rasiert. Die Kleidung, die er trägt, passt ihm eigentlich nicht wirklich. Also all diese negativen Klischees, die man gegenüber Computerfreaks in Anführungszeichen hat, gerade in den 90ern, all das soll Norton Rome darstellen. Und das finde ich halt auch wieder so schade, weil es gibt einfach sehr viele drei Fragezeichen-Folgen, in denen sie es schaffen, Charaktere eben nicht so klischeehaft darzustellen. Das hier ist dann eben leider eine der Ausnahmen. Und auch hier muss ich noch mal ganz kurz den Film Jurassic Park, den ersten Teil, einwerfen. Da gibt es nämlich auch einen Charakter, der so absolut klischeehaft Computer-Nerd darstellen soll. Also jeder, der den Film gesehen hat, weiß wahrscheinlich, wen ich gerade meine. Und genau das ist das Bild, was bei mir die Beschreibung von Norton Rome im Kopf auslöst. Also wahrscheinlich kann man sich das so ganz gut vorstellen. Und dann kommen wir schon zur Finalszene. Justus wird zusammen mit Branson Barr von Norton Rome erwischt und in diesen geheimen Kellerraum gebracht. Und Justus sagt, wir sind ja gar nicht alleine. Ich habe eine Spur gelegt. Und genau in dem Moment kommen dann Peter und Bob mit dazu. Was für eine Spur denn? Hat er hier wie Hänsel und Gretel irgendwie sein Pausenbrot zerkrümelt oder was
Butter
ist da
an der
los?
Bande also,
was für eine Art. Ja, genau, das würde zur Folge passen, richtig. Wir als Zuhörer erfahren nicht, was für eine Spur Justus gelegt hat und wie Peter und Bob diese Spur überhaupt gefunden haben. Keine Ahnung. Und dann kommen wir noch hier zur allerletzten Szene, wirklich ganz am Schluss. Ganz am Ende taucht nochmal die Hausverwalterin von Norton Romes Apartment House auf, zusammen mit ihrem Hund, der Monster heißt, was ich übrigens auch schon wieder so einen ultra schlechten Gag finde. Also es gibt viele Hundenamen, die ich okay finde und ne, man kann da durchaus mal ein bisschen funny sein, aber Monster, Nun ja. Und dann halt auch nochmal dieser Joke, dass dann halt eben Monster nochmal über Justus herfällt, weil er ja anscheinend schon wieder Erdnussbutter gegessen hat. Ganz ehrlich, das war beim ersten Mal schon nicht besonders witzig und jetzt beim zweiten Mal, der Joke wird nicht besser. Also deswegen, das ist dann die letzte Auffälligkeit, die ich hier auf meiner Liste habe. Und insgesamt finde ich das Ganze doch dann etwas enttäuschend. Marc, jetzt sind wir hier schon wieder beim vorletzten Punkt auf unserer auf unserer Liste, auf unserem Fahrplan, nämlich persönlicher Bezug, Favorite Part und Bewertung des Falls. Und da möchte ich als allererstes von dir mal hören, wie sieht's denn bei dir?
Ja, das kann ich wieder wie immer kurz, knapp, bündig machen. Echt schlecht. Also das muss ich wirklich sagen, selbst in meiner Story-Zusammenfassung habe ich jetzt viele Dinge mit dazu reingenommen, die eigentlich total unwichtig sind. Man hätte den, also ich hätte sonst einen Part von 2 Minuten gehabt. Das Ding ist so schnell erklärt, man weiß so schnell, wer der Schuldige ist. Und ich finde, das ist nicht die 3-Fragezeichen-Welt. Also für mich ist 3-Fragezeichen lange, lange, lange Zeit tappen die im Dunkeln. Und lange, lange, lange Zeit hört auch der Hörer, weiß nicht, wer tatsächlich der Schuldige ist. Das ist hier innerhalb von gefühlt 3-4 Minuten ist das durch, wer der Schuldige ist. Es sind so viele schlechte Fehler drin, tatsächlich. Oder auch Ungereimtheiten, die du jetzt alle aufgezählt hast, die mich dazu führen, zu sagen, nee, keine gute Story. Es entsteht für mich persönlich keine Spannung. Also diese Action, die da drin ist, die ist lächerlich. Sorry, also dann lass Action weg. Ich bin ja auch ein bisschen actionlastiger, aber das ist so miserabel dargestellt. Und es ist für mich auch ein Stück weit wieder zu viel Bodyshaming, ne? Also, das ist so Peter, der wieder auf Justus rumhackt wegen der Erdnussbutter. Weißt du eigentlich, wer Erdnüsse ist? Das sind Elefanten, guck dir die mal an. So, das ist Norton selber, der dargestellt wird, wo ich mir denke, also, nee, Nerd sein ist heutzutage total in und die sehen so nicht aus. Das ist nur ein Fakt. Und selbst wenn sie so aussehen, so what? Das ist einfach ihr Lifestyle, Punkt. Also, finde ich grottig. Und wir hatten es ja schon, bevor wir jetzt eben gestartet sind, gesagt, also ich gehe tatsächlich noch mal einen halben Punkt runter und ich gebe nur 1,5 von 10. Also ich, das ist für mich eine chaotische Nummer. Absolut.
Ja. Ja, danke dir. Bei mir sieht's ähnlich aus. Also ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Folge insgesamt einfach nicht besonders gut. Es kommt wenig bis gar keine Spannung auf. Ich finde es vor allem ganz schlimm, halt, wie mit diesen klischeehaften Charakteren umgegangen wird. Also vor allem halt ein Norton Rome. Dann die schlechten Soundeffekte, die ich ja jetzt schon zweimal angesprochen habe. Dann die Darstellung der 3 Mädels, ne? Also hier Kelly, Liz und Lys. Ja Gott, ich krieg das auch echt nicht hin, ne? Ohne Scheiß. Die finde ich auch wirklich ganz, ganz schlimm. Übrigens, kleiner Fun Fact. Bei den 3 Fragezeichen gibt es ja, es gibt ja mittlerweile 2 andere Reihen, nämlich einmal die 3 Fragezeichen Kids, die sich mit Absicht an ein etwas jüngeres Publikum richten, und dann gibt es die 3 Ausrufezeichen. Das ist quasi das gleiche wie die 3 Fragezeichen, nur in weiblich. Und das sind hier die drei Freundinnen von den 3 Fragezeichen, ne? Also Caddy, Liz und Lys. Die drei, ich bin da gar nicht so genau drin, aber die haben irgendwie, die gehen Spuren hinterher, kommen dann zu den 3 Fragezeichen, sagen, hey, passt mal auf, untersucht das mal, und die Jungs sind sich zu fein dafür. Und dann sagen die 3 Mädels halt, na gut, dann machen wir es halt selbst und gründen dann halt einfach ihr eigenes Detektiv-Trio und machen ab dem Moment selber ihre eigenen Fälle. Aber hier in der Folge, also wo die 3 zum ersten Mal alle 3 auftauchen und halt auch 2 von ihnen überhaupt zum ersten Mal eingeführt werden, da muss ich echt sagen, finde ich die Darstellung von denen richtig schlecht. Also es finde ich schlimm. Also macht einfach keinen Spaß. Und ich muss einfach sagen, also ich habe erstmal keine Lieblingsstelle in der Folge gefunden, weil dafür finde ich, also ich finde wirklich jede einzelne Szene mindestens langweilig, wenn nicht sogar schlecht. Und dementsprechend kann ich auch einfach die Folge nicht weiterempfehlen. Ich glaube, ich gehe mit dir mit. Ich hatte hier ursprünglich 2 Punkte aufgeschrieben, aber jetzt gerade während wir drüber sprechen, muss man einfach sagen, nee, 2 Punkte sind das nicht. Ich gehe auch runter auf 1,5 Punkte. Ich denke, ja, mehr ist einfach für diese Folge so nicht drin. Aber wir können ja mal hier noch sagen, also wir haben jetzt die Crimebuster-Ära hinter uns gelassen. Ich persönlich muss sagen, endlich, weil ich persönlich mag die Crimebuster-Ära nicht so. Für mich ist es zu viel Action, für mich sind wirken zu viele der Themen, die in den Folgen besprochen werden, einfach sehr erzwungen, so nach dem Motto, hey, wir müssen jetzt für die Kids, für die Jugendlichen richtig cool sein. Und das, finde ich, ist eine Sache, die für mich nicht zu der 3-Fragezeichen-Welt passt. Also für mich persönlich sind es dann doch eben die mysteriösen oder die rätselhaften Fälle, die mich deutlich mehr ansprechen. Und da will ich einfach nochmal ganz kurz klarstellen, ich kritisiere hiermit nicht die einzelnen Autoren, wie jetzt hier in diesem Fall G.H. Stone, sondern ich kritisiere halt vielmehr den amerikanischen Verlag, der halt eben diese Entscheidung getroffen hat, ne, und dann ja auch infolgedessen die Reihe eingestellt hat. Und ich bin jetzt halt total positiv, neugierig, gespannt darauf, was jetzt halt aus der kommenden Ära, also der deutschen Ära, in der halt wirklich deutsche Autoren die Reihe selber fortgeführt haben, was da dann draus gemacht wird. Weil damit habe ich mich nie so tief auseinandergesetzt. Also klar, ich kenne die meisten der Folgen davon ganz gut, aber das Ganze jetzt mal zu analysieren, wird auf jeden Fall spannend. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ich bin froh, dass wir mit der Crimebuster-Ära fertig sind und freue mich jetzt auf die kommende Ära.
Dito kann ich mich nur anschließen. Sind wir schon beim Fazit, ne? Sind wir schon durch tatsächlich wieder.
Yes.
Wie soll ich das jetzt sagen? Ja, wir sagen es eigentlich immer, hört euch das Originalhörspiel an, auch wenn es für uns natürlich nicht eine Empfehlung ist mit 1,5. Und nichtsdestotrotz natürlich wie immer gerne selbst einen Eindruck darauf verschaffen. Folgt uns wie immer auf Insta, gebt uns dort ein Feedback, wie ihr die Folge heute empfunden habt. Podcast natürlich weiterempfehlen und gerne, gerne bewerten. Zu finden sind wir auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und YouTube. Und das war es auch schon wieder von mir und ich übergebe wieder an dich für das letzte Wort.
Yes, ja, ich habe ja schon eigentlich alles Notwendige gesagt, deswegen bleibt mir jetzt gar nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.